Wir starten einfach ein bisschen jetzt weiter nach der Stärkung unten. Ich möchte den ersten Bereich, nämlich die Epoche der Postmoderne, mit einer kurzen persönlichen Bewertung abschließen. Und dann steigen wir ein in unser zweites Thema. Ich wurde gefragt, ja, wann kommst du denn darauf, was das mit Adventgemeinde zu tun hat? Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich das Interessanteste ist. Allerdings können wir natürlich keine Schlussfolgerungen ziehen und auch keinen Vergleich machen, wenn wir das, was wir vergleichen, gar nicht kennen. Wir müssen uns erstmal mit der Postmoderne beschäftigen, um zu wissen, was heißt denn das für uns als Gemeinde. Ja? Ich kann nicht sagen, ich lasse das weg und jetzt vergleichen wir es mal. Ne? Das geht nicht. Also Teil meiner Intention war eben auch, uns ein bisschen hineinzunehmen in das Gefühl für die Postmoderne. Das ist schon mal sehr wichtig, denke ich. Okay, also persönliche Bewertung und ich beziehe mich jetzt nur auf die Epoche. Ich habe ja unterschieden zwischen der Epoche der Postmoderne und dem Geist bzw. der Ideologie des Postmodernismus. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Epoche. Ich persönlich halte es für wichtig, und für ganzheitlich, wenn das Weltbild, das wir haben, alle drei Stufen umfasst. Das ist auch das Weltbild, was ich aus der Bibel hervor oder entnehmen kann, dass hier alle Ebenen, sowohl die untere Ebene des Immanenten als auch die obere des Transzendenten und natürlich auch die mittlere Ebene, die sind alle in der Bibel vorhanden, diese Ebene finden wir da. Und wir beschneiden uns selber, wenn wir eine Ebene rausnehmen, denn dadurch bekommen wir einen verminderten Blick für die Realität. Wir erfassen dann, wenn wir eine Ebene ausschalten, nicht mehr die Realität in ihrem Vollsinn. Deswegen halte ich es für wichtig, und das ist jetzt die Bewertung der Postmoderne, ich glaube, in der Postmoderne ist wieder Platz oder mehr Platz für die obere Ebene, für die oberen Ebenen. Während die Spätmoderne die beiden oberen Ebenen ausgeschaltet hat und nur noch Platz war für das, was unseren Sinnen zugänglich ist, was der wissenschaftlichen Erforschung zugänglich war, hat die Postmoderne jetzt wieder Platz oder Raum geschaffen für das nicht dinglich Fassbare, wenn ich es mal so ausdrücken mag, für das Transzendente. Wie das aussieht, ist noch eine ganz andere Frage. Das sieht nicht mehr so aus wie im Mittelalter. Die Formen der Spiritualität heute haben sich geändert. Aber es ist Spiritualität wieder möglich. Und, das ist auch ein zweiter positiver Punkt, die Postmoderne gewährt uns auch Freiheiten für den eigenen Glaubensentwurf. Während, ich weiß nicht, wer das von euch noch erlebt hat, aber ich kann mir vorstellen, was ich höre, früher vor 20, 30, 40 oder noch mehr Jahren, Adventist zu sein in der Gesellschaft, war ganz schön hart. Ja? Was, du gehst am Sabbat in den Gottesdienst, bist du ein halber Jude oder was? Ne? Und solche Geschichten. Also Adventist zu sein muss früher noch viel, viel schwerer gewesen sein in diesem Bereich, was die gesellschaftliche Ausgrenzung anbelangt, als es heute ist. Heute, ach ja, hast halt deinen Glauben, ne? Es ist nichts anderes wie andere auch, die ihren persönlichen Zuschnitt haben und so weiter. Ne? Also diese persönliche Freiheit für den individuellen Glaubensentwurf, die gesteht man heute einfach viel mehr zu, als das früher noch der Fall war. Wir haben missionarische Freiräume zum Experimentieren, Authentizität wird geschätzt in der Postmoderne und es findet auch eine kritische Würdigung der Wissenschaften beziehungsweise der Errungenschaften oder des Anspruchs von Wissenschaft statt. Ich lese es vor, ihr könnt es sehen, ne? Also die drei Ebenen hier. Und deswegen glaube ich auch, dass die Postmoderne insofern eine Epoche ist, die Chancen bereithält. Auf der anderen Seite natürlich auch eine immense Herausforderung für uns als Christen bedeutet. Ne? Dieses Misstrauen gegen alle großen Erzählungen, das berührt uns als Adventgemeinde, als gläubige Menschen zutiefst. Denn wie wollen wir Mission machen? Wie wollen wir Menschen von der Heilsgeschichte Gottes, vom Evangelium überzeugen, wenn solche großen Erzählungen wie das Evangelium, die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, wenn die von vornherein völlig skeptisch bewertet werden? Wie soll das gehen? Das stellt uns vor immense Herausforderungen. Dann auch eine zweite große Herausforderung im Postmodernismus ist die Frage der Institutionen. Wenn Autorität und institutionalisiertes Christentum abgelehnt wird, dann haben wir Schwierigkeiten, Kirche zu füllen. Kirche als Institution. Wir haben, und da muss ich gleich den einen positiven Bereich wieder eingrenzen, wir haben zwar in der Postmoderne eine Zuwendung auch wieder zum Transzendenten, wir haben einen Transzendenzbezug in gewisser Hinsicht, aber wir haben auch eine klare Unterscheidung immer noch zwischen Privatem und Öffentlichem. Und das Transzendente soll bitte schön im Privaten bleiben. Du kannst ja glauben, was du willst, solange du es nur privat für dich persönlich machst. Aber wehe, du kommst damit in die Öffentlichkeit oder behauptest noch, deine Ansprüche würden jetzt gelten für andere. Da wird es dann schon schwierig. Da gibt es so eine ganze Reihe andere Dinge, wo ich sehr viel Spannung sehe zwischen Adventismus oder christlichem Glauben und der Postmoderne als Epoche. Möchte aber da mal einen Punkt setzen und jetzt auf den zweiten Teil springen, nämlich die Frage, wie ist der Postmodernismus, also die Ideologie hinter der Zeitepoche zu verstehen und zu bewerten. Und da wollen wir uns jetzt mit den Fragen beschäftigen, was ist ein Weltbild, also was für ein Weltbild hat die Postmoderne, wie sieht das postmoderne Weltbild aus, die Ideologie dahinter, und dem gegenübergestellt, wie sehe denn ein theistisches Weltbild aus? Ich habe es bewusst mal so allgemein formuliert. Ein theistisches Weltbild heißt ein Weltbild, das von Gott geprägt ist. Ja, das davon ausgeht, von der Existenz eines Gottes. Man könnte auch sagen, wie sieht das adventistische Weltbild aus und wie passt das zusammen? Das möchte ich gerne mal vergleichen. Ja, also theistisches Weltbild, unser gläubiges Weltbild und das Weltbild der Postmoderne. Und wie bewerten Christen den Postmodernismus? Das wären also heute die Gedanken, die wir versuchen, so in der nächsten halben Stunde zu beleuchten. Ihr werdet verstehen und sicher auch dann auch begrüßen, wenn wir das nicht zu weit ausdehnen, denn die Zeit, jetzt geht zwar schon wieder, aber heute nach vorhin war natürlich das Mittagsloch, ne? Sehr brutal. Ich versuche das in einer halben Stunde kurz anzureißen und danach haben wir genügend Zeit noch zur Diskussion. Dann können wir das weiterentwickeln. Also mir geht es nicht darum, heute fertige Antworten zu liefern. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch auf meine Entdeckungsreise mit von meiner persönlichen Warte. Ich habe auch keine Antworten jetzt als Pauschalantworten, sondern ich möchte euch mitnehmen auf das, was ich da so rausgelesen habe und wir können gemeinsam dann diskutieren, was das für uns heute heißt, für uns Adventisten. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit dann dafür. Okay. So, also auch hier wieder eine Gliederung. Wir fangen wieder mit Definitionen und Grundlagen an. Dann schauen wir uns das Weltbild der Postmoderne an. Dann das theistische Weltbild, wie es auch unserem Glauben zugrunde liegt, im adventistischen. Und dann haben wir eine kleine Bewertung und Zusammenfassung. Und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Okay, zunächst die Definition. Was ist ein Weltbild? Man könnte auch sagen, eine Weltanschauung. Das ist nicht ganz so sauber abgegrenzt voneinander. Das ist die geistige Vorlage eines Menschen, bestehend aus Vorstellungen und Einschätzungen, Wissen und Glauben, Erfahrungen und Erkenntnissen, auf deren Grundlage er unwillkürlich die Wirklichkeit beurteilt. Man könnte also sagen, eine Weltanschauung oder ein Weltbild ist ein Raster in unserem Kopf, anhand deren wir die Wirklichkeit, also alle unsere Erfahrungen, das, was wir machen, was wir sehen, beurteilen und ablegen und ordnen. Also sozusagen unsere Schablone im Kopf, die dafür zuständig ist, wie wir Wirklichkeit auffassen und wie wir sie bewerten. Dieses Raster, dieses Weltbild, diese Weltanschauung kann natürlich, findet sich in einer stetigen Veränderung. Wir müssen immer wieder anpassen, wir müssen Dinge, die wir sehen, einordnen und die werden natürlich auch stark bestimmt, diese Weltbilder, unsere Weltanschauung von philosophischem Bemühen, von wissenschaftlichen Theorien oder auch von religiösen Glaubenssätzen. All das trägt zu unserer Weltbildformung mit bei. Postmodernismus, das hatte ich vorhin schon gesagt, wenn man das mal so grob unterscheidet, ist die Weltanschauung, die eben diese Epoche ausmacht, die Epoche der Postmoderne. Auch da wieder mit dem Disclaimer, natürlich kann man das nicht so fassen, aber ich versuche es mal simplifizierend auf einen Nenner zu bringen. Okay, also so kann man das hier nochmal ein bisschen grafisch darstellen. Wir haben also die Wirklichkeit, in der wir uns befinden, und diese Wirklichkeit wird durch Vorstellungen, Einschätzungen, Erfahrungen und Erkenntnissen trifft auf uns zu sozusagen, und dann durch Reflexion, Systematisierung arbeiten wir an unserer Weltanschauung, die unser Muster im Kopf sozusagen darstellt. Diese Weltanschauung, die wir haben, dieses Weltbild, ist gleichzeitig auch die Grundlage dafür, bewusst oder unbewusst, für unsere Beurteilung der Wirklichkeit und der Welt. Normalerweise ist das Weltbild, die Weltanschauung in unserem Kopf verborgen. Wir machen uns da bewusst in der Regel wenig Gedanken drüber. Wir nehmen das als selbstverständlich an, sehr viel ist auch im Unterbewussten, ja, unser Glaube und so weiter, das ist alles, hat sich alles abgelegt im Unterbewussten, aber darauf aufbauend, aus dieser Weltanschauung, aus dem Weltbild, erschließen sich unsere Werte. Das, was wir als wichtig empfinden für unser Leben, was wir als wertvoll erachten, was schön ist, was gut ist, was wichtig ist, das kommt alles aus unserer Weltanschauung, bewusst oder unbewusst. Die Normen, also die Gesetze, die Vorschriften, die wir für sinnvoll, richtig, gut erachten, all das kommt aus unseren Werten wiederum. Und unsere Handlungen letztlich sind auch ein Zeichen dafür, was uns wirklich wichtig ist und wie unsere Werte und Normen, unsere Weltanschauung gestaltet ist. Also ihr seht, all das wurzelt praktisch in unserer geistlichen Landkarte sozusagen, die wir im Kopf haben. Unsere unbewussten und bewusste Weltanschauung, unser Weltbild, darauf basiert praktisch unsere Werte, unsere Normen, nach denen wir leben und auch die Handlungen, die wir tun. Deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wenn du die Weltanschauung änderst, wirst du damit automatisch auch die Werte und die Handlungen und die Normen einer Person ändern. Okay, gucken wir uns diese Weltanschauung mal an, des Postmodernismus. Postmodernismus ist natürlich keine einheitliche Schule, habe ich vorhin schon gesagt, sondern ein Mix aus philosophischen Denkansätzen. Es gibt da ganz verschiedene Aussagen. Wie gesagt, der Jean-François Lyotard sagt, es ist das Ende der großen Erzählungen. Dann sagt hier Terry Eagleton, der Postmodernismus ist ein heterogenes Nebeneinander von Lebensstilen und Sprachspielen. Oder Richard Bernstein sagt, ein Kampf gegen den Humanismus und das Erbe der Aufklärung. Oder die kulturelle Logik des Spätkapitalismus. Also auch hier ist es wieder so, dass man sich da raussuchen kann, was man will im Grunde genommen, ne, in der Postmoderne. Vertreter des Postmodernismus, Jean-François Lyotard haben wir auch schon genannt, Michel Foucault, ein französische postmoderne Philosophen sind hier vor allem zu nennen, oder Richard Rorty als Amerikaner, Pragmatismus. Wie sieht der Postmodernismus die Realität? Die Realität wird in der Postmoderne konstruiert, das heißt, es gibt keine Realität mehr, die uns von außen vorgegeben ist. Die Realität wird konstruiert durch Menschen. Es gibt nichts da außen. Wir können das, wenn es das gäbe, können wir es nicht erkennen, sondern wir konstruieren immer. Die Selbstreferenz ist da wichtig, weil wir uns als lebende und psychische Systeme ausschließlich auf unsere eigenen Zustände, zum Beispiel Sinneswahrnehmungen, Beobachtungen oder Beschreibungen beziehen können, ist alles, was wir wahrnehmen und für objektiv halten, eine durch uns konstruierte Wirklichkeit. So würde es zumindest der radikale Konstruktivismus sehen. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil kann da gar nicht so tief drauf eingehen, aber das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache, dieser Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Grundlage. Wie sieht der Postmodernismus die Wahrheit? Natürlich bleiben im Konstruktivismus, wenn man solch eine Philosophie hat als Erkenntnisgrundlage, bleiben dann Fragen nach objektiver Richtigkeit oder nach Wahrheit unbeantwortbar. Weil wenn die Realität das ist, was ich konstruiere, ja, dann kann ich über objektive Wahrheit nichts sagen. Das ist alles subjektiv. Wahrheit ist heute keine Sache der Objektivität, sondern eine Frage der Solidarität. Keine Sache der Erkenntnistheorie, sondern der Ethik. Wahrheit ist das, was ich daraus mache, was ich mit anderen aushandle. Wahr ist nicht das, schreibt Richard Rorty, was die Wirklichkeit genau darstellt, ihr seht, Korrespondenztheorie wie früher, sondern das, was zu glauben für uns besser ist. Das ist eine typisch pragmatische Aussage. Ja, wenn es nützlich ist, wenn es gut ist, dann ist es wahr. Ja, und das entscheide ich dann selber oder halt in der Aushandlung mit der Gruppe. Sie ist plural, diskursabhängig, subjektiv, nicht handlungsleitend. Das Menschenbild im Postmodernismus, menschliches Leben ist kulturell determiniert, echte Individualität ist eine Illusion und natürlich spielt dann auch das Äußere eine Rolle. Das merken wir ja auch, Schönheit, das Äußere, Körperkult, Tattoos, Piercing und so weiter, spielt eine Körperästhetik spielt eine ganz, ganz große Rolle heutzutage. Die Moral, wie will man jetzt praktisch eine Ethik oder eine Moral entwerfen in der Postmoderne, wenn es keine Absolutheiten mehr gibt, wenn es keine absolute Wahrheit mehr gibt? Das wird schwierig. Ja? Also wir müssen Ambivalenz und gutes Handeln zusammendenken, weil die Postmoderne ja ambivalent ist. Die setzt ja Ambivalenzen voraus. Ne? Und da wird es dann schwierig mit Moral, wenn es kein transzendentes Ziel gibt, keine absoluten Werte, wenn Normen aushandelbar und subjektiv sind, wenn es Paradoxien im eigenen Leben gibt, wenn Moral privatisiert wird und ich mir raussuchen kann, Eklektizismus raussuchen kann, was wichtig ist und was nicht. Ne? Wie? Mir kann natürlich als in einer bestimmten Situation als postmoderner Mensch etwas richtig erscheinen zu tun, aber es kann sein, dass ich mich täusche. Und dann habe ich doch das Falsche gemacht. Also eine letzte Garantie, eine eindeutige Versicherung, dass etwas moralisch gut ist, gibt es ja nicht in der Postmoderne, wenn es keine absolute Wahrheit gibt. Und so wird die Frage der Ethik dann schnell zu einer Frage der Ästhetik. Also Wohnen, Körper, Kleidung, Ernährung, Konsumförderung und so, das spielt alles eine Rolle. Fortschritt gibt es auch nicht mehr. Die Postmoderne lehnt ja den Fortschrittsglauben der Moderne ab und die Geschichte wird dann nicht viel mehr als zu einer zufälligen Aneinanderreihung von Ereignissen, ohne Ziel, ohne Sinn. Ja? Es wird alles aneinandergereiht sozusagen. Man könnte jetzt die Haltung ableiten, die Haltung eine postmoderne Haltung, indem man sagt, naja, wenn es also keine erkennbare Realität gibt, dann gibt es eine Ablehnung jeder Metaerzählung, also jeden Anspruch, so eine Realität zu bilden. Es gibt ein Nebeneinander von verschiedenen gleichberechtigten Paradigmen. Es gibt deswegen auch Pluralismus, ganz unterschiedliche Auffassungen. Es gibt die Ablehnung von Totalität und absoluter Wahrheit und Werten, führt in den Subjektivismus. Es gibt keine Objektivität mehr, das führt in den Relativismus, deswegen ist Toleranz auch so wichtig, Selbstironie, das führt in den Hedonismus oder den Zynismus und schließlich in die Ästhetik oder den Suizid. Ja, wenn es keinen Sinn hat, dann ist die Frage, ob man überhaupt leben soll. Albert Camus hat es mal interessanterweise auf so eine Formel gebracht in seinem Buch Der Mythos von Sisyphos. Da schreibt er ganz am Anfang, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich zu entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie zu antworten. Alles andere kommt später. Ja, so viel mal zum postmodernen Weltbild, wenn man das so vereinfacht zusammenfassen kann. Ich möchte jetzt gerne dem gegenüberstellen, das christliche Weltbild oder das theistische Weltbild, dem wir uns als Adventisten natürlich auch zuordnen können. Wobei das theistische Weltbild natürlich größer ist, da können auch, also mit dem, was ich da vorstelle, können auch Vertreter oder Anhänger anderer monotheistischen Religionen mit. Also ein Jude würde das vermutlich genau sehen, ähnlich auch ein Anhänger des Islam oder andere Christen. Also hier haben wir einige Vertreter, die so ein theistisches, christliches Weltbild auch explizit herausgearbeitet haben. Francis Schaeffer zum Beispiel, Nancy Piercy, Al Walters oder Abraham Kuyper. Wie sieht das aus? Realität im theistischen Weltbild wird wesentlich davon bestimmt, dass Gott der Schöpfer von Realität ist und Gott die Welt erschaffen hat, beziehungsweise auch durch Offenbarung dem Menschen die Realität mitteilt. Offenbarung ist eine wesentliche Quelle im theistischen Weltbild für die Erkenntnis von Realität. Wahrheit, wie gesagt, durch Offenbarung. Die sichtbare Welt kann durch Offenbarung, Sinneserfahrung und Rationalität erkannt werden. Das ist eine Grundlage des theistischen Weltbildes. Und Wahrheit gilt universal. Wenn Gott sie offenbart, Gott sie verkörpert, dann gilt sie auch universal. Das Menschenbild, der Mensch als Geschöpf Gottes, im Christentum haben wir natürlich und im Judentum den Bereich der Ebenbildlichkeit, ist ein sehr hohes Menschenbild, was hier zum Tragen kommt. Allerdings macht die Bibel uns auch klar, dass der Mensch durch Sünde verdorben ist. Wir haben diese Spannung im christlichen Weltbild zwischen dem sündig verdorbenen Menschen und trotzdem der Ebenbildlichkeit Gottes. Wie sieht der Fortschrittsgedanke aus im theistischen christlichen Weltbild? Für uns ist die Geschichte nicht einfach eine Aneinanderreihung von bloßen zufälligen Ereignissen, sondern für den Christen und auch für das jüdische Denken ist die Geschichte eine von Gott gelenkte Heilsgeschichte. Die Menschheitsgeschichte bewegt sich von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft hin zu einem Endpunkt, wo Gott dann das Heil zum Abschluss bringen wird. Wir haben heute in der Lektion den Sacharja gehabt und man sieht das auch ganz schön in Sacharja 14. Da haben wir das Eingreifen Gottes und Gott wird praktisch dieses Friedensreich dann aufrichten. Dieser Gedanke der apokalyptischen Prophetie vor allem, dass Gott eingreift am Ende der Geschichte und die Geschichte sozusagen zum Abschluss bringt. Auch jüngstes Gericht und diese Vorstellung, die spielen alles da eine Rolle mit. Die Geschichte hat Sinn und Ziel. Moral gründet sich auf Offenbarung, Bibel, 10 Gebote, Bergpredigt zum Beispiel. Auch der Koran hat natürlich den Anspruch, moralisch zu sein. Die Sunna, das Buch Mormon, strikte Regeln und Gebote gibt es in einem theistischen Weltbild, die auch Universalcharakter beanspruchen. Also 10 Gebote ist mir nicht bekannt, dass wir sagen, och, die gelten in Afrika nicht, nur in Asien oder Europa. Das sehen wir anders. Haltung. Ja, wenn natürlich die erkennbare Realität als eine Voraussetzung da ist, die wir durch Offenbarung oder durch Forschen, durch Sinneserfahrung erkennen können und die Geschichte uns als mit einem Ziel vor Augen geführt wird und wir auch glauben, dass die Heilsgeschichte Gottes eine Metaerzählung darstellt, dann folgen daraus auch absolute Paradigmen. Wir erkennen absolute Wahrheit und Werte. Das soll dann zum Glauben führen, zum Gehorsam, zur Hoffnung und schließlich dann auch zur Erlösung. Also letztlich kann man diese beiden Weltbilder des Postmodernismus und des Christentums gegenüberstellen. Die eine Seite sagt, nein, Wahrheit kann man nicht erkennen. Es gibt keine Metaerzählung. Und so schreibt dann auch Wolfgang Welsch, der einer der profiliertesten postmodernen Philosophen in Deutschland, die Nicht-Existenz einer Meta-Regel, eines obersten Prinzips, eines Gottes, eines Königs, eines jüngsten Gerichts und so weiter, macht das Herz des Postmodernismus aus. Und ihr seht schon, wo der Bruch jetzt ist zum Christentum, wenn wir sagen, nein, es gibt eine Offenbarung von Wahrheit, es gibt eine Meta-Erzählung, die Heilsgeschichte. Der Postmodernismus ist sozusagen eine frontale Attacke, indem er hier alle Meta-Erzählungen und alle großen Erzählungen verwirft. alle theoretischen Systeme. Und letztlich ist hier, wenn wir zur Bewertung jetzt kommen, sehe ich hier eine ganz, ganz große fundamentale Differenz, die sich schon auf der Basis praktisch vollzieht, wenn wir den Postmodernismus als Ideologie mit dem theistischen Weltbild oder dem atomistischen Glauben vergleichen. Und aus dieser Basis heraus ergeben sich natürlich auch noch viele andere Unterschiede. Aber fundamental ist da, denke ich, der große Bruch schon, nämlich wie sieht mein Weltbild aus? Das theistische Weltbild ist in sich geschlossen. Die Postmoderne, da es keine Wahrheit gibt, ist letztlich vielleicht zur Implosion verdammt, wenn jeder auf sich selber zurückgeworfen ist. Das ist nicht kohärent, hat auch gar nicht den Anspruch, ein geschlossenes Weltbild zu liefern. Und da sehe ich schon, da passt schon was vom Fundament her gar nicht zusammen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, und jetzt können wir uns überlegen, steigen wir gleich in die Diskussion ein, was passiert, wenn Postmodernismus oder postmoderne Gedanken dieser Ideologie und Weltanschauung auf christliches Gedankengut trifft oder auf atomistisches Gedankengut trifft. Da sind wir ja konfrontiert in der Gegenwart. Wir haben solche Gedanken, wie ich sie euch gerade vorgestellt habe, sind in den Medien vertreten, die finden wir überall. Ja, wir leben ja in der Kultur. Und was passiert, wenn wir das jetzt zusammenbringen müssen, wenn das auf uns trifft, auf unsere Kinder, Jugendliche und so weiter? Ein amerikanischer Theologe hat mal gesagt, der Postmodernismus, also dieses Weltbild, ist eins der gefährlichsten Bewegungen dieses Jahrhunderts für Christen. Und viele konservative Evangelikale sind ihm schon zum Opfer gefallen. Mit dieser Bewertung lasse ich euch jetzt mal in die Diskussionsrunde gehen, wäre hier zu Ende. Ich gebe euch als Grundlage für die Diskussion nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ihr kriegt das jetzt auf einem Zettel, vielleicht kann mir der Ralf helfen. Ein Zettel auf Vor- und Rückseite ist nochmal eine tabellarische Zusammenfassung von dem, was wir vorhin gehört haben und diesem Vergleich der Weltbilder, was ich jetzt versucht habe darzustellen. Das ist natürlich sehr vereinfacht. Ja? Also bitte nicht nachher kommen und sagen, da fehlt aber das und das und das stimmt nicht oder so. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung, einfach nochmal, um die verschiedenen Grundrichtungen darzustellen. Ich hoffe, dass ich damit auch einen Punkt getroffen habe. Und jetzt würde ich dann einfach an den Diskussionsleiter übergeben. Jetzt können wir uns überlegen, welche Spannungen ergeben sich daraus für uns als Adventisten? Wie gehen wir damit um? Und wie sollte die Adventgemeinde auf diese Herausforderung reagieren? Ich habe da mal Diskussionsfragen an die Wand geworfen. Geht ums Weltbild, geht um postmoderne Christentum. Wie postmoderne denkt die Adventgemeinde? Welche Spannungen? Das muss aber nicht, das muss jetzt nicht die Grundlage sein. Ja? Es geht jetzt darum, dass wir das, was wir versucht haben zu erarbeiten, dass wir das anwenden und da auch versuchen, Spannungen aufzuzeigen beziehungsweise vielleicht Ideen und Vorschläge zu sammeln, wie wir mit diesen Spannungen als Adventgemeinde, also als Adventisten umgehen können.